Herzlich willkommen zum Bildungspodcast. Wir sind Alexander Wolf und Daniel Podoll, zwei Berliner Lehrer. Daniel arbeitet an einer Grundschule, ich an einem Berliner Gymnasium.
Genau, die dritte Ausgabe unseres Podcasts. Wir haben damit im letzten Sommer begonnen, waren beide immer schon so ein bisschen umtriebig in verschiedenen Richtungen und haben dann das Gefühl gehabt, wir würden gerne einen kleinen Beitrag noch dazu leisten, dass die Berliner Schullandschaft sich vielleicht ein bisschen besser vernetzt und vielleicht auch bestimmte Sachen außerhalb von so saisonalen Effekten mal ein bisschen mehr ins Gespräch kommen, weil wir das Gefühl haben, dass halt ja manches zwar auch gut läuft an den Schulen, aber es ist auch gerade von Seiten der Schulverwaltung, eben auch besonders im Bereich der Digitalisierung, der uns beide sehr am Herzen liegt, einfach noch große Lücken aufweist und dass wir durch unsere Beiträge, die wir in dem Podcast leisten, einfach ja ein bisschen dazu beitragen wollen, dass das sich vielleicht ein bisschen verbessert.
Ja, es gab ja auch viel Anlass zu reden, viele Themen und trotzdem die letzten Monate waren wir doch sehr beschäftigt, also der Lehreralltag nimmt einen dann doch in Anspruch, aber die Ereignisse der letzten Woche oder eigentlich seit dem neuen Jahr haben uns dann doch wieder motiviert, dass wir darüber reden wollen.
Ja, du sagst ja auch gerade eben, die letzten Ereignisse haben uns sehr auch eingebunden. Vielleicht kannst du ja konkret mal was sagen. Wie sah das denn bei euch jetzt aus unter Corona-Bedingungen, der Unterricht zuletzt?
Naja, der Unterricht lief eigentlich relativ glatt. Die einzigen Probleme waren natürlich, dass oft Lerngruppen geteilt waren, dadurch, dass Klassen in Quarantäne waren oder Schüler tatsächlich auch krank. Wenige mit nachgewiesen Corona. Das hat vor allem Auswirkungen auf die Prüfung gehabt. Also ich habe dieses Jahr viel Oberstufe und musste eigentlich jede Klausur zweimal entwerfen, weil natürlich immer Schüler gefehlt haben. Das hat natürlich Energie gekostet. Naja, die Zeit vor Weihnachten, das wissen die Kollegen, ist natürlich immer die anstrengendste Zeit des Jahres.
Ja, das gilt, glaube ich, für viele Berufe.
Ja, wahrscheinlich. Das Jahresende ist immer anstrengend. Ja, und jetzt war natürlich vor Weihnachten eine Woche Schule zu, also nicht vorgezogene Ferien, wie wir alle gehofft haben. Und das setzte sich ja im Januar fort und in Berlin mit ja doch einem ziemlichen Chaos, wie alle, glaube ich, aus der Presse erfahren haben. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, auch darüber zu reden, weil natürlich diese Unruhe sich auch noch in diese Woche weitergetragen hat.
Ja, das war, glaube ich, für uns beide nochmal so ein kleiner Wake-up-Call, der uns jetzt nochmal, wie gesagt, ja, motiviert hat zu sagen, jetzt müssen wir wieder mit dem Podcast wirklich weitermachen. Das ist ein super Anlass, um mal über Berliner und vielleicht auch bundesweite Bildungspolitik zu sprechen und dass einfach auch gerade jetzt in dieser Zeit seit Ende der Weihnachtsferien mehrere Situationen gab, wo man wirklich ins Kopfschütteln kam über die Berliner Schulpolitik und diese Punkte, die jetzt gerade so besonders der Anlass zum Kopfschütteln gegeben haben, die wollen wir heute einfach mal ein bisschen besprechen, wie das so aus unserer Perspektive wahrgenommen wurde, was Kollegen dazu gesagt haben.
Ja, nicht nur besprechen, also man muss ja wirklich sagen, dass also mich persönlich dieses Hin und Her wirklich auch betroffen gemacht hat und ich auch meine Kollegen gesehen habe, wie sie emotional reagiert haben, was ich sonst eigentlich nicht kenne. Also es hat so eine heftige Reaktion hervorgerufen, der Brief der Bildungssenatorin der letzten Woche, die Schulen wieder zu öffnen, was ich so vorher nicht kannte. Und das gab natürlich einen riesen öffentlichen Aufschrei und auch eine große Erleichterung dann, als es hieß, die Schulen bleiben erstmal zu, mit der ganzen Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht. Aber was wir gesagt haben, war, vielleicht reicht es nicht einfach nur zu sagen, das ist doof und die verstehen es nicht, sondern wir wollten wirklich mal analysieren oder verstehen, wie solche Entscheidungsprozesse, die aus unserer Perspektive in ersten Puls nicht nachvollziehbar sind, wie die zustande kommen. Das war so ein bisschen der Anspruch und wo wir auch zusammen mal gegrübelt haben. Du hast viele interessante Artikel gefunden dazu, im Tagesspiegel vor allem, Artikel, der diesen Prozess mal versucht hat nachzuvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung kam. Und ich finde, das ist halt in dieser kurzen Zeit im Kontext von Corona ein schönes Beispiel, wie überhaupt Entscheidungsprozesse oder diese Veränderungsprozesse in Berlin passieren. Und sonst regt es die Leute nicht so auf und sonst erregt es auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Insofern ist es doch ein, ich glaube, wichtiges Beispiel, anhand dessen man das verstehen kann.
Mhm. Ja, das denke ich auch. Ich kann das ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, diese erste Woche nach den Weihnachtsferien in Berlin. Das Ganze ging im Grunde genommen damit los, dass ja die Woche noch vor Wiedereröffnung der Schulen allgemeiner Konsens herrschte durch die gemeinsamen Gipfeltreffen im Kanzleramt und auch der Kultusminister, dass gesagt wurde, wir müssen erst mal warten bis ungefähr in die zweite, dritte Januarwoche hinein, um belastbare Zahlen zu haben, wie sich die Pandemie weiterentwickelt hat. Wir wissen ja, dass immer gesagt wurde, gerade über die Feiertage waren halt die Testzahlen unzuverlässig. Und so gab es dann auch am Dienstag noch in Berlin von unserem Bürgermeister mehrere Statements, in denen er betonte, dass das jetzt ja total abenteuerlich wäre, die Schulen wieder zu öffnen und dass das ein großes Risiko wäre und dass das aus seiner Sicht keine gute Idee wäre, denn Abenteuerlust ist, glaube ich, für Herrn Müller hier in Berlin keine positiv besetzte Eigenschaft, um das mal so zu formulieren.
Nee, genau. Und vor allem war es ja auch, war man wirklich froh, dass es tatsächlich mal so einen Konsens gab. Also mit dem ganzen Hickhack im Herbst und im Winter schien es ja doch Einigkeit zu geben, sowohl von der Bundesregierung auch als auch dem Ministerpräsidenten, dass man jetzt tatsächlich was machen muss.
Ja, ganz genau.
Glaube ich, ein wichtiges Signal. Alle haben gesagt, das ist doof, alle haben gesagt, schwierig, aber im Hinblick auf die Mutante aus England, im Hinblick auf die, wie du gesagt hast, die Unsicherheiten in den Zahlen, war das eigentlich der einzig sinnvolle Schritt, im Januar wirklich Kontakte reduzieren. Das war die Ratio.
Und der Punkt war ja auch, dass gesagt wurde, gerade eben auch im häuslichen Umfeld, nur noch eine Person eines anderen Haushalts sollte dazukommen, eben um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Also alles Sachen, die man dann in dem Kontext nachvollziehen konnte. Und dann kam es aber eben in Berlin so, wie es dann häufiger mal kommt, einen Tag nach diesen Aussagen in den Medien, kam Frau Scheres und Herr Müller an die Presse und sagten so, wir haben ein Konzept uns überlegt, beziehungsweise nicht mehr ein Konzept, aber wir haben uns einen Plan überlegt, gemeinsam mit einem Beirat entworfen, dass die Schulen ab dem nächsten Montag, das war jetzt diese Woche Montag, also
Der Elfte.
der 11., genau, dass die wieder geöffnet werden sollen, und zwar eine ganz beträchtliche Anzahl an Klassen in einer ganz beträchtlichen Zahl an Schulen.
Alle prüfungsrelevanten Klassen. Und das
Genau,
sind
so war
dann
die
auch, als man
Definition,
mal
richtig.
durchgezählt hat, eine ganze Menge. Ja, also alles, was mit Abitur zu tun hat, mit dem mittleren Schulabschluss, mit dem Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium, alle diese Klassen sollten zumindest in halber Stärke wieder zurück in die Schule. Und das hätte natürlich eine ganze Menge Dynamik ausgelöst. Und man hat natürlich auch Experten gehört, die sagen, naja, ist alles nicht problematisch, man muss nur gut lüften und man soll Masken aufsetzen und Abstand halten, dann geht das schon. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das deine Erfahrung ist. Gut, du bist in der Grundschule, das ist sowieso nochmal eine andere Situation. In der Schule mit viel Druck und Gewalt kriegt man das vielleicht einigermaßen hin, aber das Ganze drumherum, also der Weg zur Schule, die Pausen, das danach, wo die Schüler natürlich dann, wenn der Druck so ein bisschen wegfällt, wenn man sich wieder sieht, diese Regeln nicht 100% einhalten.
Ja, und auch schon selbst, man hätte denken können, dass sich die Politiker gelegentlich mal selbst zuhören. Denn ein Ausspruch war, dass es natürlich auch in den Schulen wieder Essensausgaben gäbe. Ein leckeres Mittagessen war das Zitat, glaube ich. Und man kennt es vielleicht aus Firmenkantinen, wie schwer da es ist, Abstandsregeln einzuhalten. Jetzt stelle man sich das mal an den Schulkantinen vor, die in der Regel extrem beengt sind, wo dann irgendwelche Schichtmodelle gefahren werden müssen, es ist aber trotzdem hoffnungslos ist, dort auf dem Weg dahin und zurück Abstandsregeln wirkungsvoll einzuhalten.
Und vor allem untergräbt es halt diesen Konsens, dass man jetzt wirklich mal Abstand halten muss. Und das einzige Argument, was ich zumindest gehört habe in diesem Kontext, war, dass es für die benachteiligten Schüler, also die zu Hause nicht die Möglichkeiten zu lernen haben, dann unter anderem auch häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, dass man denen irgendwie eine Chance geben soll, dass sie eben auch ihre Prüfung machen können, dass sie lernen können. Und es gibt natürlich auch viele Schulen in Berlin, die nicht gut aufgestellt sind, was digitales Lernen angeht.
Man muss auch sagen, immer noch nicht gut aufgestellt sind fürs digitale Lernen, denn
Immer
wir wissen
noch,
jetzt
genau.
inzwischen 10 Monate später, hat sich tatsächlich an den ganzen Punkten, die wir auch schon in den anderen Podcasts kritisiert hatten, so gut wie gar nichts getan. Es sind vielleicht Beschaffungsvorgänge gestartet worden, wobei die auch in der Regel dann
Na, oder
auf besondere
auf Initiative von einzelnen Schulleitern.
genau, nimmst mir das Wort aus dem Mund, richtig, zurückgehen und nicht auf besondere Sammelbestellungen der Senatsverwaltung und ähnliches.
Genau, oder einfach eine Struktur oder eine Strategie erkennbar war. Genau, und das war, glaube ich, der wichtigste Punkt. oder das wichtigste Argument, was genannt wurde, aber auch immer nur ganz kurz. Ansonsten wurde gesagt, ja, es war eine bewusste Entscheidung, wo man sich auch fragt, wie sind denn Entscheidungen sonst, wenn diese jetzt hier bewusst war?
Das musste nochmal unterstrichen werden.
Genau. Und sie war gut durchdacht. Man sagt, ja, gut, dann nennt doch mal bitte eure Argumente. Und es hörte sich so ein bisschen wie ein Alleingang an und auch als die Kritik schärfer wurde, also zum Beispiel durch eine Petition, die mittlerweile über 50.000 Leute unterschrieben haben, die eine unglaubliche Dynamik hatte, von einem Vater, Christoph Podewils, ins Leben gerufen, war eigentlich die Reaktion Sturheit. Ja, es gab auch die Neuköllner Gymnasien, die einen Eilantrag gestellt haben, bitte diesen Beschluss auszusetzen, der eigentlich einfach nur abgeschmettert wurde, ohne weitere Begründung.
Naja, das war auch, wenn ich da nochmal kurz dazwischen grätschen darf, das war ja genau dann am Freitag, nachdem Mittwoch diese Absichtserklärung des Senats rauskam, Donnerstag kam dann der Einspruch der Neuköllner und ich glaube auch Reinickendorfer Gymnasien, das gesagt wurde, das halten wir jetzt im Lichte der Zahlen für keine gute Idee, kam am Freitag um 2:45, glaube ich, erst die Ablehnung der Senatsschulverwaltung, die gesagt hat, die Einsprüche der Schulen sind unbegründet und werden abgewiesen. Wir setzen die Schulöffnung ab Montag durch und 2 Stunden später kam dann die Meldung, unter dem Licht der neuen Zahlen und der aktuellen Entwicklung werden wir die Schulöffnung ab kommenden Montag doch nochmal aussetzen. Wohlgemerkt auch zu einem Punkt, wo dann sämtliche Schulen Konzepte entworfen haben, wie kriegen wir denn das jetzt hin, mussten diese Konzepte entwerfen, wie kriegen wir das hin, die Schulen, die jetzt alle wieder zurückkommen.
Die Schulleitung habe ich nicht beneidet.
Wirklich nicht. Wie kriegen wir das hin und fühlten sich, glaube ich, auch zu Recht da wieder mal sehr alleingelassen und überrumpelt.
Und jetzt, also gerade in dieser Woche wurden ja auch wieder Rufe laut, dass Sandra Scheres, die Bildungssenatorin, zurücktreten soll, sieht es aus, als ob die ganz alleine dastehen und deswegen war das auch so interessant, dieser Artikel, den du gefunden hast, wie überhaupt so eine Entscheidung zustande kommt, die von außen betrachtet oder im Nachhinein betrachtet ziemlich absurd ist. Ja, und du hattest, im Prinzip ging dieser Entscheidung eine Beratung mit dem Hygienebeirat voraus, den du ja auch schon erwähnt hast, in dem eigentlich alle relevanten Vertreter sitzen, Elternvertreter, Schülervertreter, ein Vertreter der Gewerkschaft, der GEW, dann Charité, Ärzte der Charité, genau. Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Bildung. Also eigentlich würde man sagen, ein gut zusammengesetztes Gremium, dem man solche Fragen durchaus vorlegen kann und dessen Rat man auch befolgen kann. Und tatsächlich, zumindest in dem Tagesspiegel-Artikel, den können wir ja noch verlinken, war das so, dass tatsächlich die Entscheidung oder der Vorschlag, der gemacht wurde, noch der konservativste war. Dass es tatsächlich innerhalb dieses Hygienebeirats Forderungen gab, die deutlich weitgehendere Öffnungen gefordert haben. Unter anderem der GEW-Vertreter, der dafür war, noch viel mehr Klassen zurück in die Schulen zu bringen. Und da muss man sich tatsächlich fragen, ich habe diese Online-Petition jetzt gerade vor mir und da hat sich die GEW jetzt mit eingeklinkt, nämlich nicht nur der Vater, sondern die GEW fordern jetzt diese Sache.
Also man muss das nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen tatsächlich. Ne? Die GEW, die ursprünglich in dem Beirat gesagt hat, wir würden gerne noch mehr Schulen aufmachen, schließen sich jetzt im Anschluss, nachdem der ganze Beschluss gekippt wurde, der Petition an, die den ganzen Entschluss zum Kippen gebracht hat und sagt, ja, unser Standpunkt ist dieser jetzt. Das ist, früher hat man dazu gesagt, Wendehals.
Eigentlich auch schon die ganze Vorgeschichte. Also seit November oder eigentlich seit den Herbstferien fordern die Gewerkschaften mehr Schutz für die Lehrer, auch schon Schulschließung, dass es eben nicht geht, dass man in Klassenräumen den ganzen Tag arbeitet, wo 10 Grad herrschen, im Zug steht und sich natürlich auch einem Infektionsrisiko aussetzt. Also der Standpunkt der Gewerkschaften vor Weihnachten war eigentlich auch relativ klar, dass man Lehrer schützen soll. Und tatsächlich, diese heftige Reaktion auch meiner Kollegen war unter anderem dadurch, dass sie Angst haben. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass Corona eben keine Erkältung oder Grippe ist, sondern mit einem nicht zu vernachlässigenden Risiko ernsthafte Folgen
hat. Ja, ganz genau. Und ich will da auch noch eine Sache kurz ergänzen, weil wir gerade da an dem Punkt noch waren. Ja. Es geht halt eben nicht nur darum, auch nur Lehrer zu schützen. Ich sage mal so, wenn wir jetzt Klassenräume haben, wo die ganze Zeit Stoß gelüftet wird, wo keine, wie es in der Regel der Fall ist, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, keine Entlüftungs- oder Belüftungsgeräte oder Luftreiniger enthalten sind. Der Lehrer hat ja immer noch im Zweifelsfall den großen Vorteil, der läuft rum. Ne? Der ist nicht bewegungslos, der kann sich die Arbeiten der Kinder angucken. Die Schüler, die müssen stillsitzen. Und wenn wir jetzt Temperaturen haben, wie es jetzt diese Woche ist, nämlich so gerade so um die 0 Grad, so dick kann man sich gar nicht anziehen, dass man, wenn man da einen ganzen Schultag in der Schule sitzt, dass man da sich nicht zu Tode friert, will ich nicht sagen, aber wirklich es extrem kalt ist.
Du läufst vielleicht rum.
Ja.
Ich sitze auch die meiste Zeit und schreibe halt auf meinem Rechner, projiziere das. Also ich hatte tatsächlich im November Tage, wo meine Finger taub waren. Die mussten wirklich erstmal auftauen.
Ja.
Ja, weil ich natürlich, ich schreibe viel, gerade in der Oberstufe. Und ja, meine Finger waren einfach taub. Und ich war tatsächlich Anfang Dezember auch 2 Wochen richtig krank. Ja, ich bin nicht getestet worden, obwohl ich beim Arzt war. Ich weiß nicht, ob ich Corona hatte. Aber auf jeden Fall ging es mir richtig schlecht. Und wenn es kein Corona war, dann irgendeine fiese Erkältung oder eine Grippe. Ja. Und natürlich, wenn man den ganzen Tag unterkühlt ist, man kann nicht so viel Tee in sich reinkippen und sich so warm anziehen. Ja, und diese Situation hätte sich jetzt natürlich nicht verbessert. Hinzu kommt, dass also an den Schulen, wo Online-Unterricht funktioniert, es zu einer deutlichen Verschlechterung der Lernqualität geführt hätte. Also wir haben jetzt bei uns eine gute Lernplattform. Ich glaube, die meisten Kollegen ziehen mit, haben einen guten Rhythmus und wir kriegen das Online-Lernen eigentlich ganz
gut. Das habe ich auch von vielen anderen gehört, ja.
Ja, wenn man jetzt für ein paar Klassen in die Schule fährt, dort seinen Präsenzunterricht mit halber Lerngruppe macht, dann wieder gucken muss, dass man die Online-Gruppen bespaßt, wird natürlich einfach, entstehen viele Reibungsverluste einfach durch die Wege, durch die unterschiedlichen Orte. Man hat seine Technik nicht, man hat seine Materialien nicht. Und der eigentliche Online-Unterricht wird deutlich schlechter. Das hat ja, haben die Erfahrungen im Frühjahr gezeigt, dass das die schlechteste aller Formen war. Die Mischung aus Präsenz und Online.
Das ist am schwierigsten auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz ist natürlich das Argument valide, dass man sagt, man will schwächere Schüler mitnehmen. Ja, wir sind an Schulen, wo wir ja nicht den Querschnitt der Berliner Bevölkerung haben. Aber, ja, und das hatten wir ja auch diskutiert, was bedeutet das, wenn wir jetzt zu früh aufmachen? Das zieht die ganze Krise nur nach hinten raus. Das
sind halt eigentlich genau zwei Punkte, die sich ja selbst widersprechen. Zu sagen, wir wollen jetzt die Schulen schneller öffnen und dabei sehenden Auges in das Messer zu rennen, eben das zu erreichen, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, naja, dann habe ich jetzt zwar über einen Zeitraum von x Tagen Kinder hier an der Schule, denen es vielleicht in der Schule durch die schulische Betreuung besser geht, als es denen zu Hause gehen würde. Ich weiß nicht, wie die Zahlen sind. Es gibt sicherlich einige, wo das der Fall ist. Bloß mit der Folge, dass dann anschließend die dann folgenden Lockdown-Maßnahmen, wo dann wieder die Kinder völlig von der Schule ausgesperrt sind, eben noch länger andauern. Und schon das ist der erste Trugschluss, wie ich finde. Der zweite Trugschluss, beziehungsweise ein Punkt, der mich da tatsächlich wütend macht, ist, dass wenn wir dieses Argument von der Schulverwaltung hören, in dieser Situation und in diesem Moment und in diesem Kontext, das ist ja so, dass die politisch Verantwortlichen, das ist ja nicht nur Frau Scheres, sondern auch weitere Bildungspolitiker in Berlin, wenn die jetzt 8-9 Jahre an der Regierung sind und in diesen 8-9 Jahren Lehrer, Schüler, Schulleitungen an vielen Stellen im Regen stehen haben lassen und genau uns, die wir eben daran sind, ja, sich um diese schwachen und benachteiligten Kinder und Schüler zu kümmern, dann in solche Situationen schicken und wir das Gefühl haben, ihr werft uns oder es werden einem permanent Steine zwischen die Füße geworfen und Knüppel zwischen die Füße geworfen und eben diese bildungs- und pädagogische Arbeit verhindert, die dazu führen soll, dass die Kinder eine Bildungschance haben und partizipieren können, dass genau das in der Situation ist halt, das ist halt ein Treppenwitz dann zu sagen, ja und jetzt müssen wir aber unbedingt gucken, um hier für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen.
Ja und das ist ja auch eigentlich der Vorwurf, den wir möchten ja eigentlich nicht so sehr Vorwürfe machen in erster Linie, aber wenn es einen zentralen Vorwurf gibt an die Politik, der dann doch dieser Konzeptlosigkeit oder Planlosigkeit. Und das fand ich interessant auch in dieser Petition, dass es nicht nur darum ging, die Schulen zuzumachen, sondern es waren ein paar Punkte angesprochen, wo Politik auch bis jetzt nicht ehrlich ist. Also ich lese die mal vor, weil ich die wirklich gut finde. Erkennen Sie an, dass der reguläre Schulstoff sich nicht unter den Bedingungen einer Pandemie vermitteln lässt, insbesondere nicht angesichts der versäumten Digitalisierung des Unterrichts. Das heißt, wir tun die ganze Zeit so, als ob, naja, wir haben halt Krise und wir überbrücken das irgendwie und danach ruckeln wir uns zurecht und das funktioniert. Nach einem Jahr Corona wird uns dieses Jahr mindestens 5-6 Jahre oder eine Schülergeneration beschäftigen. Und das muss man jetzt eingestehen. Und dafür braucht man jetzt Konzepte. Heute kam von der GEW der Vorschlag, dass man vielleicht einfach die Schüler nicht sitzen lassen sollte oder irgendwie Bewertungen aussetzen sollte oder sich irgendwie was fürs Abitur überlegen. Das ist natürlich ein relevanter Punkt und eine entscheidende Frage, aber die hätte man sich im Sommer stellen müssen, spätestens.
Ja, ich habe, glaube ich, irgendwann im Sommer schon mal davon gehört, dass das erwartet wurde.
Jetzt darüber anfangen nachzudenken, wie man mit diesen Versäumnissen umgeht, ist eigentlich schon zu spät. Aber jetzt müsste man. Und gerade eben auch, was du sagst, also die 8-9 Jahre, wo man Bildungsgerechtigkeit sich zwar auf die Fahnen geschrieben hat, aber ja, wenig Konzepte hat erkennen lassen. Müsste man wirklich mal anfangen zu analysieren, was sind Probleme, die uns beschäftigen werden die nächsten 10 Jahre oder 5 Jahre oder 8 Jahre und wie gehen wir damit um? Ja, und das ist der zweite Punkt, den er hier formuliert in der Petition. Erkennen Sie an, dass Bildungsgerechtigkeit unter Bedingungen der Pandemie nicht möglich ist. Deshalb ist auch eine fundierte und gerechte Benotung nicht möglich. Und da muss man jetzt ehrlich sein und jetzt ja, ehrlich absolut. Sagen, wie geht man damit um?
Das, weil wir jetzt gerade bei diesen Verwaltungsaufgaben sind und wir tatsächlich ja das Gefühl haben, so ein bisschen, dass in dieser Krise der Fokus insgesamt deutlich mehr auf Schule gerichtet ist, als das in der Regel der Fall ist. Man hört ja sonst auch immer ja die kaputten Schultoiletten, jedenfalls hier in Berlin, und die einsturzgefährdeten Gebäude und so weiter und so fort. Das ist immer mal so für einen Tag oder eine Woche ein großes Thema, dann vergisst man das wieder. Und wir sind jetzt aber in so einer Situation, wo das halt immer wieder hochgespült wird, gerade weil das so brandaktuell ist und man überlegt, wie wird mit der Schließung oder der Offenhaltung der Schulen umgegangen. Und diese Metapher der Petrischale hattest du neulich in einem Gespräch auch mal benutzt. Man sieht das halt alles so schon unter dem Mikroskop und kann halt bestimmte Prozesse sehr viel klarer abbilden, die sonst dadurch, dass die sich so zeitlich in einen langen Bereich ziehen, nicht so klar sichtbar sind. Ein schönes Beispiel, November, Dezember, dann von der Senatsverwaltung in Berlin die Mitteilung, es werden jetzt Mittel bereitgestellt, damit die Schulen und die Bezirke solche Luftreinigungssysteme mit HEPA-Filter angeschafft werden können. Und bereits da dachte ich schon, das liest sich erstmal viel zu gut, als dass das schon das Ende der Meldung sein kann. Und habe dann weitergelesen, stellte dann fest, für die insgesamt 900 Berliner Schulen werden Mittel bereitgestellt, um 1200 HEPA-Filter bereitzustellen. Dachte ich auch schon, aha, das ist wahrscheinlich schon der Punkt, wo viele nicht mehr weitergelesen haben. Und das heißt ja dann für die Schulen, die es brauchen, und brauchen heißt in dem Fall nicht nur, weil halt da so viele Kinder in der Klasse sind, sondern brauchen heißt in dem Fall auch, dass es halt in Berlin viele Schulen gibt, da lassen sich die Fenster gar nicht öffnen. Na, da ist halt Lüften gar keine Option. Und das heißt genau. Dann pro Schule stehen halt im Schnitt 1,3 oder 1,4 solche Lüftungsgeräte zur Verfügung bei einer durchschnittlichen Klassenfrequenz von in der Regel, naja, eine Schule hat meistens so 15 bis 25 große Schulen noch viel mehr Klassenräume. Und dann kann man sich ja ausmalen, was dann da ein einzelner Luftfilter für einen Unterschied macht.
Genau, jeden Tag mal ein anderer Raum. Und das Problem ist, eigentlich war ja die Idee, dass die Räume gut gelüftet sein müssen, dann kommt ein Lüfter. Und dann steht man ja vom gleichen Problem. Und das wird dann ignoriert. Also genau. Dann gibt es eben Räume, die nicht gelüftet werden können, aber wir machen trotzdem Unterricht. Und das ist halt ein Problem. Ne? Also wo man sagt, eigentlich müsste man, um den Menschen zu schützen, die Räume lüften, die Räume lassen sich lüften, dann ist der Schutz uns egal, wichtig ist der Unterricht. Oder wir machen einfach weiter und denken nicht drüber nach. Und das geht halt nicht. Ein anderer Punkt, weil das dabei bei diesem Beitrag auch war, so die Eigeninitiative, die dann auch abgeblockt wurde. Ja, also vielleicht, es lohnt sich wirklich, diesen Bericht anzuschauen. Habe ich mir jetzt auch die Frage gestellt in diesem Kontext, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, den Schulen die Entscheidung zu überlassen, inwieweit sie aufmachen, welche Klassen sie zurückholen. Was meinst du dazu?
Das ist halt häufig ein Argument, das gebracht wird, weil das aber nicht passiert. Bis jetzt kann man nicht wirklich beurteilen, ob das in jedem Fall besser wäre. Der gedankliche Hintergrund ist einerseits der, dass man sagt, wir möchten halt nicht in eine Situation, als Senatsverwaltung nicht in die Situation kommen, zu sagen, naja, die Schule macht das anders, die macht das viel besser und die anderen drei Schulen machen das viel schlechter. Es ist immer gewünscht, dass alle das Gleiche machen und das heißt aber leider Gottes, wenn die Verwaltung halt keine Vorgaben gibt, dass es dann alle gleich schlecht machen müssen und dass auch diejenigen, die gerne Initiative zeigen wollen, dann durch die verschiedenen Ebenen ausgebremst werden. Und das ist in diesem Artikel oder in diesem Bericht des RBBs, wo dann Schulleiter und auch engagierte Eltern interviewt werden, wird das ganz deutlich, dass in einem bürokratischen Wirrwarr dann Entscheidungsprozesse so lange von A nach B geschoben werden, bis diejenigen, die sich eigentlich engagieren wollen und entweder selbst, jetzt bleiben wir bei den Entlüftern oder Raumreinigern,
gar keine Lust mehr haben,
dort aktiv werden wollen, so lange ausgebremst werden, bis die sagen, ich habe leider noch in meinem Leben was anderes zu tun. Ich kann leider jetzt nicht weiter versuchen, hier Lüfter anzuschaffen, sei es durch Fördervereine der Schulen oder durch Privatinitiative von Handwerkern. Und das ist halt wirklich, wirklich ärgerlich.
Ich hatte nur gedacht, in dieser jetzigen Situation wäre es ja vielleicht an den Schulleitern zu entscheiden oder auch einzuschätzen, wie gut man mit Digitalunterricht klarkommt. Also hat man eine Infrastruktur, hat man eine funktionierende Schulplattform? Ist das Kollegium darauf eingestimmt? Hat man die vorbereitet?
Ich denke schon, dass das besser funktionieren würde. Insgesamt natürlich
würde
das
besser. Ja, ich habe auf der anderen Seite auch gedacht, dass das natürlich wieder einen unglaublichen Druck auf die Schulleitungen macht. Also eine Freundin hat mir gesagt, dass an der Schule ihrer Tochter die Eltern abgestimmt haben, ob die Kinder Präsenzunterricht machen oder nicht. Und es gibt natürlich, bei so einer Abstimmung kann man nur verlieren, weil es wird immer welche geben, die sagen, ja, auf jeden Fall, die plagen sollen in die Schule, ich habe auch noch was anderes zu tun. Oder vielleicht auch das Risiko einfach anders einschätzen. Und Eltern geben, die sagen, na Gottes Willen, also jetzt ist nicht der Zeitpunkt, zusätzliche Kontakte zu haben. An sich am Ende müsste dann die Schulleitung dafür die Verantwortung übernehmen, auch über den Entscheidungsprozess. Und ich glaube, in dieser jetzigen Situation, wo Prioritäten klar gesetzt wurden und auch durchgesetzt werden müssen, ist das ein originär eine politische Verantwortung, dass dann jetzt die Politik die Verantwortung übernimmt. Sie haben ja im Prinzip die Verantwortung übernommen, indem sie gesagt haben, alle Schulen machen auf. Nur in meinen Augen haben sie es halt mit falscher Priorität gemacht.
Ich denke, ein Punkt, den man auch noch erwähnen sollte, ist ja, dass wir Schule gerade auch als demokratischen Lernraum betrachten. Und wir in der Schule ja sehr bemüht und bestrebt sind, demokratische Strukturen auch innerhalb der Schülerschaft und innerhalb der Kollegien einzuführen und die auch vorzuleben, seien es durch Schülerräte, Klassenräte, Schülerparlamente und Ähnliches. Da wird überall dieser demokratische Ansatz eingeübt, aber tatsächlich in der Umsetzung in den Ebenen darüber, schon innerhalb der Schule selbst, tun sich Schulleitungen häufiger schwer geschickt, sage ich mal, demokratische Prozesse zu organisieren, was auch damit zu tun hat, dass dafür einfach kein Mensch Zeit hat.
Naja, und wir werden ja vielleicht bestimmt irgendwann eine Folge zur Ausbildung, Lehrerausbildung machen, wo ja wirklich das Gegenteil von all dem, was wir Schülern gegenüber leben sollen, praktiziert wird.
Ja.
Also, ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, aber das ist halt genau, das fällt einem in solchen Situationen auf die Füße, wenn man da handlungsfähige demokratische Strukturen hätte an der Schule. Und es gibt auch einzelne solche Schulen, wo durch unglaubliches Engagement der Kollegin sowas halt besteht. Ja, dann kann man halt sagen, diese und jene Regelung erscheinen uns sinnvoll, lasst uns über vernünftige Punkte abstimmen. Und solche Schulen stehen dann in der Regel ohnehin besser da, aber es ist dann immer so, die Starken bleiben halt stark und werden aber, wie gesagt, dann an ganz vielen Stellen aktuell durch die Verwaltung immer wieder eingebremst.
Aber nochmal zurück zu dieser Corona-Situation. Ich glaube, dass es jetzt wirklich wichtig gewesen wäre, diese Linie der Bundesregierung, der Ministerpräsidenten durchzusetzen und auch zu zeigen, das ist jetzt wirklich das Wichtige, dann dafür auch die Prügel einzustecken von den anderen Seiten und zu sagen, wir halten die Schulen zu bis Ende Januar, schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Das wäre eigentlich politische Verantwortung gewesen. Und ich weiß es nicht, der Druck ist wahrscheinlich von allen Seiten sehr hoch und man fühlt sich hin und her gerissen. Aber das ist halt das, was ich von einem guten Politiker verlange, klare Prioritäten zu haben, zu setzen, eine Vision zu haben. Und die dann durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem in der Berliner Schullandschaft, aber vielleicht kann man auch sagen in der deutschen Schullandschaft, dass auch bei den längerfristigen Reformen oder den Veränderungen von Schule, die ja in den letzten 20 Jahren versucht worden sind, worüber wir im letzten Podcast geredet haben, solche Visionen und solche Prioritäten fehlen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt klare Prioritäten und die setzen wir für die nächsten 10, 15 Jahre und dahinter stehen wir. Und macht nicht immer irgendwas und lässt sich ziehen und zerren, wo gerade der Druck oder die Kraft am größten ist.
Das war ja auch so bezeichnend, wie das dann im Nachgang nochmal hier in Berlin kommuniziert wurde, nachdem halt dieses Hü und Hott ja auch nicht in der Corona-Zeit jetzt das erste Mal durchgegangen war. Das ist ja auch unabhängig von Corona passiert das in Berlin tatsächlich häufiger, dass es Entscheidungen im Schulwesen gibt, die Donnerstag verkündet, Freitag bestätigt und Montag zurückgenommen werden. Und am Montag oder Dienstag war es dann tatsächlich, dass sich auch unser Bürgermeister wieder hinstellte und sagte, ja, aber alle unsere Beschlüsse waren doch konform mit den Beschlüssen der Ministerkonferenzen. Wo ich mir denke, das ist doch eigentlich genau der Moment, wo man sagt, ja, das war halt nicht optimal von uns. Wir haben da Management gemacht. Wir haben auch ich finde auch, dieser Punkt mit der Beratung ist zwar schon relevant, aber das ist ja einfach Berater, ne? Das sagt ja schon der Name. Wenn man dann politisch sagt, okay, ihr habt diesen Rat uns gegeben oder ihr habt uns, wie es jetzt der Fall war, einen Fächer von Ratschlägen gegeben, dann eben zu entscheiden, das ist ja das ureigenste Feld der Politik, dann zu sagen, ich höre mir die Berater an und treffe dann eine Entscheidung. Das hängt halt eben nicht nur an den Beratern, sondern eben auch an den Personen, die dann die Entscheidungen treffen. Ja, und wenn die Personen dann hinterher noch das Gefühl haben, sie haben alles richtig gemacht und das war nun ein optimal organisierter Prozess, dann kann man auch da mal wieder nur den Kopf schütteln. Jedenfalls mache ich das.
Naja, und ich glaube, ein großer Fehler, und sieht man immer wieder, dass auch zu wenig begründet wird. Das haben wir eingangs gesagt. Die einzige Begründung war, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Das war eine bewusste Entscheidung. Wenn man die Leute vielleicht früher mitgenommen hätte und gesagt, okay, wir haben die und die Argumente auf dem Tisch liegen. Natürlich ist Corona jetzt eigentlich ganz oben auf der Agenda, aber wir haben diese drückenden Probleme. Und aus diesem Grunde sagen wir, die Schüler müssen zurück in die Schule. Dann hätte man immer noch protestieren können und nicht einverstanden sein können. Aber man hätte zumindest die Karten auf dem Tisch gesehen. Ja. Und man hätte vielleicht auch eine Diskussion oder eine inhaltliche Auseinandersetzung führen können und sagen, okay, das stimmt zwar, aber... Und das findet nicht statt. Also stattdessen hat man das Gefühl, die sind stur, wir haben entschieden.
Das ist genau dieser demokratische Prozess, den ich halt dann einfördern würde an der Stelle, dass man halt auch als Senatsverwaltung sagt, wir haben hier diese Entscheidungsvorlagen und man muss ja gar nicht alle Lehrer einbeziehen, man bezieht erstmal nur die Schulleiter ein. Ja, oder eben die Schultypen, wo man halt konkret überlegt, ist es sinnvoll und notwendig, die jetzt zu öffnen. Ja, trifft sich meinetwegen dann Montag mit allen Gymnasien, Dienstag mit den Gemeinschaftsschulen, Mittwoch mit den Sekundarschulen und Donnerstag mit den Grundschulen und diskutiert das mit den Leuten, die eben dann an der Front jeden Tag mit den ganzen Problemen konfrontiert werden und nicht für sich ganz allein mit dem Beirat. Und du sagtest ja schon, wie der besetzt war. Letztendlich haben aber alle Gruppen, die eigentlich da vertreten waren, nach dem Beschluss die Entscheidung dieses Beirats ad absurdum geführt. Ne? Die GEW hatten wir schon angeführt, die hinterher sich das Gegenteil auf die Fahne geschrieben hat. Genau, Elternvertreter, die eigentlich auch in dem Gremium bedingt vertreten sind, haben gesagt, na, das ist ja furchtbar, die Eltern fanden das Mist, die Lehrer fanden es Mist, die Schulleitungen fanden es Mist. Also es ist erstaunlich, wie dieses Gremium dazu diese Entscheidung kam, wenn es keine einzige der Gruppen abgebildet hat, die es eigentlich abbilden sollte.
Naja, und in der jetzigen Situation müsste die letzte Instanz auch einfach sein, man redet dann doch mal mit dem Virologen oder mit den entscheidenden Wissenschaftlern, die jetzt die Situation am besten einschätzen können, obwohl es natürlich da auch keine einheitliche Meinung gibt. Aber dann muss man einfach gucken, wem man vertraut und das sich nochmal absegnen lassen. Ja, also es reicht nicht. Es saßen da zwar Mediziner drin, aber offensichtlich, ja, weiß ich nicht.
Ja, man weiß halt nicht tatsächlich. Man müsste mal Mäuschen spielen in diesen Beratungen.
Ja, ich glaube auch so eine Dynamik. Gremium
ist, was eben da ist.
Ja. Wie so eine Dynamik.
Was abzunicken.
Aber gut, vielleicht können wir, was haben wir daraus gelernt? Jetzigen oder zukünftigen Bildungssenatoren mitgeben. Also ich glaube, du hast es ja schon gesagt, ein demokratischer Prozess oder eben Absprache mit den entscheidenden Akteuren, dass man wirklich zuhört. Gut, jetzt muss es wahrscheinlich schnell gehen, wobei es hätte wahrscheinlich auch nicht geschadet, noch eine Woche zu warten oder 3-4 Tage.
Das haben ja auch alle gesagt gehabt, wir wollen bis zum 16. Januar warten unbedingt, weil vorher gar keine belastbaren Zahlen vorlagen. Und tatsächlich war das an dem Freitag, an dem die Entscheidung zurückgenommen wurde, ja der Tag, an dem es bundesweit die höchsten Zahlen überhaupt gab, ja, mit über 30.000 Neuinfektionen. Das war tatsächlich, genau als ich das morgens auch hörte, war das der Punkt, wo ich wusste, okay, im Laufe dieses Tages wird die Entscheidung zurückgenommen werden. Aber ja, also es ist halt, bestimmte Sachen sind dann leider traurigerweise vorhersehbar, aber ja.
Und der Schaden ist angerichtet.
Trotz extrem. Genau, richtig.
Also auch der politische Schaden. Aus Porzellan. Ja, hatte ich auch gesagt, also Kollegen, die sich als langjährige Sozialdemokraten geoutet haben, haben geschrieben, dass sie wirklich zutiefst enttäuscht sind und auch von ihrer Partei. Und mal gucken, was das für Nachwirkungen hat. Ich glaube, diese eine Woche, dieses Chaos, gut, es ist ohnehin eine chaotische Zeit, aber ich glaube, die bleibt nicht ohne Nachwirkung. Mal schauen.
Ich würde mir sehr wünschen, dass das nicht ohne Nachwirkung bleibt und zwar auch unabhängig von der Möglichkeit, eben bestimmte Entscheidungsträger zu entfernen oder zu ersetzen, sondern tatsächlich, dass es strukturelle Wandlungsmöglichkeiten oder Wandlungsnotwendigkeiten erkannt werden und dass das eben länger, was wir gerade ja gesagt haben, hoffentlich länger im Fokus bleibt diesmal. Und ja, da ein gewisser Wandel langsam Schritt für Schritt eingeleitet wird. Denn wie gesagt, die Probleme, die uns jetzt gerade so extrem auf die Füße fallen, die sind schon seit 10, 15, 20 Jahren in Berlin virulent.
Genau, und wahrscheinlich, also was ich mir wünschen würde, ist, dass die Entscheidungsträger, aber auch Schulleiter, Schulen anfangen, wirklich darüber nachzudenken, was dieses Jahr, dieses Corona-Jahr für Schule bedeuten wird in den nächsten Jahren. Weil ich glaube eben nicht, dass es vorbeigeht. An unseren Schulen sind vielleicht die Auswirkungen überschaubar, aber es gibt halt tatsächlich andere Schulen, andere Schüler, die wahrscheinlich ihre gesamte Schullaufbahn, Schülerlaufbahn und damit natürlich auch die Zeit danach damit zu tun haben werden. Und da braucht man jetzt Strategien. Da muss man sich jetzt Gedanken machen, wie man damit umgeht. Auch ganz konkret, was bedeutet das für Prüfungen? Was bedeutet das für Fördermaßnahmen und so weiter? Das ist ein wichtiger Prozess und die kann man nicht erst anfangen, wenn dann übernächstes Jahr klar wird, ups, die Durchschnittsnoten in den Prüfungen brechen ein. Und dann kann nicht der Reflex sein, wie sonst immer, na, wir machen die Prüfung einfacher. Also man müsste, man muss sich wirklich jetzt anfangen, Gedanken zu machen.
Ich bin gespannt.
Genau. Also ich denke mal, wir haben unsere Gedanken der letzten Woche ganz gut zusammengefasst. Und also meine Hoffnung ist, dass wir dranbleiben jetzt und euch dann vielleicht auch.
Dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit hier bei uns bei den Podcasts wieder reinkriegen und würden uns auch über Feedback von euch sehr freuen.
Ja, gerne auch ein Like-Button.
Gerne das auch wieder teilen. Genau, ein Like. Wo, Sascha, du sagst mal, wo sind wir noch überall präsent inzwischen?
Also bei Amazon Music kann man uns finden, der Bildungspodcast, Spotify. Bei Spotify gibt es uns. Ich werde jetzt endlich auch mal versuchen, uns bei iTunes anzumelden. Ansonsten habe ich ein YouTube-Video hinterlegt ohne Bild, aber das ist natürlich nicht der beste Weg.
Ja, aber gerne ein Like. Schluss, aber es ist auch erstmal eine weitere Präsenz. Genau, die Likes freuen uns.
Genau. Du hattest die Idee mit einem Blog. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wir in der Zeit jetzt zwischen den Herbstferien und in den Weihnachtsferien die Schwierigkeit hatten, wie wir diesen Podcast fortsetzen sollen. Wir haben das jetzt im Remote-Modus gemacht. Das heißt, wir sitzen jetzt jeder einzeln vor seinem Rechner zu Hause und nehmen das hier über so eine spezielle Plattform auf. Und das funktioniert auch jetzt heute im wiederholten Anlauf ganz gut. Sind wir beide ganz zufrieden. Aber es kommen halt immer auch wieder mal Themen, sind hochgekommen, die wir nicht besprechen konnten. Und da ist das dann, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, noch so einen Blog nebenbei einzurichten, um auch dann zwischen den oder in den podcastlosen Zeiten dann ein bisschen die Kommunikation aufrechtzuerhalten, auch immer wieder mal Anstöße zu geben, den Finger in die Wunde zu legen und weiter Kontakt zu halten.
Genau. Und wenn ihr auch irgendwas Interessantes findet, was in den Zeitungen oder im Fernsehen seht, dann sind wir auch über Links dankbar.
Genau, so sieht's aus. Auch Berichte, wie es bei euch an den Schulen aussieht. Und wir wollen auch gerne in Zukunft, sind jetzt auch so ausgestattet, dass wir auch im Remote-Modus auch noch eine dritte Person oder vierte Person dazu holen könnten, ohne Corona-Beschränkungen zu überschreiten. Und hoffen, dass wir da auch mal das Format hier noch ein bisschen erweitern können. Nicht nur mit uns zweien, sondern auch mit Gästen.
So, dann bleibt uns eigentlich nur noch euch viel Kraft zu wünschen in den kommenden Wochen und Monaten und Gesundheit.
Bis zur Zeugnisausgabe erstmal weiter, genau, und Gesundheit, richtig.
Ja, macht's gut.
Macht's gut.